Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 14. Episode vom GFA-Podcast. Ich bin hier heute mit Felix. Hi Felix.
Hi, grüß dich.
Und ich bin Chris. Ja, ihr kennt uns ja wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon ein bisschen länger, deswegen lasse ich mal die verlängerten Vorstellungen und fangen einfach mal an, direkt mit euch zur NFL zu gehen. Da sind wir jetzt gerade wirklich in der, toten Zeit. Schwarzen Zeit, wie man das auch immer nennen möchte, da passiert im Moment einfach nicht so viel. Wir hatten es ja letzte Woche auch schon gehabt, dass nicht so richtig viele Nachrichten am Start waren. Das ist, ging diese Woche ein bisschen so weiter, nicht wahr, Felix?
Ja, aber es ist ja ein generelles Phänomen gerade, dass es irgendwie überall sehr ruhig ist. Also ich glaube, für Amerikaner, Amerikanerinnen, die Sport mögen, ist es momentan wirklich die Dürrephase überhaupt. Also sowohl die NFL, da passiert gerade gar nichts. Denn NBA passiert gerade nichts, Free Agency Draft ist vorbei, NHL ist, glaube ich, der Draft jetzt auch schon vorbei. Also ein bisschen Baseball, aber das war's. Ja. Also sehr mau.
Genau. Ja, ich glaube, da war gerade das All-Star-Game, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, und die Amerikaner sind ja schon immer gewohnt, dass sie eigentlich permanent irgendwie so einen Highlight-Sport irgendwie haben, wo sie sich mit beschäftigen können. Das ist ja auch irgendwie genauso ausgelegt da, ne?
Ja, und jetzt, wo es auch zum Glück keinen Lance Armstrong mehr gibt, können sie auch die Tour de France nicht gucken. Also es ist wirklich sehr mau.
Genau, ja, Tour de France, ja, da könnten wir eigentlich auch mal drüber reden. Du bist ja auch ein sehr, sehr großer Fan da.
Ja.
Und ich so ein halber.
Es ist wirklich eine meiner großen Leidenschaften, was die Sportsachen angeht. Auf jeden Fall Tour de France, generell Radsport, ist gerade sehr interessant. Also für alle, die Lust haben auf Tour de France, ist dieses Jahr auf jeden Fall mal wieder ein bisschen spannender, ein bisschen ausgeglichener. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen, wenn man mal samstags, sonntags, nachmittags mal Zeit hat oder unter der Woche auch abends wird das immer wieder die jeweilige Etappe nochmal zusammengefasst. Sehr spannend momentan.
Ja, stimmt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen vom Skript ab, ganz spontan. Was ist denn deine Einschätzung? Ich habe das ja so halb mitbekommen. Also Aru hat ja dann Christopher Froome das gelbe Trikot wieder abnehmen können. Also nicht wieder, aber es ihm abnehmen können und hat das, glaube ich, irgendwie 6 Sekunden Vorsprung, ne? Oder ist da gestern was passiert?
Ja, gestern hat das wieder verloren, Aru.
Ach echt?
Auf einer relativ unscheinbaren Etappe erstmal, die eigentlich nur ein relativ steiles Finale am Ende hatte. Eigentlich so eine klassische Klassiker-Etappe. Da hat Aru verloren. Und zwar, ich glaube, 24 Sekunden auf Froome. Oi. Und demnach jetzt, es gab keine Zeitbonifikation für Froome, aber ich glaube, er hat jetzt 18, 19 Sekunden wieder Rückstand. Was eigentlich bei so einer Etappe nicht passieren darf. Zusammengefasst ist es eigentlich so, dass Froome auf jeden Fall schlagbar ist in diesem Jahr. Ob jetzt von Aru oder Bardet, dem Franzosen. Das Problem ist einfach, dass das Team von Chris Froome, also das Team Sky, so stark ist, dass es kaum möglich ist. Also was man wirklich lernt erst, wenn man lange Zeit Radsport guckt, ist es einfach ein Teamsportart. Also es ist wirklich, das Team ist deutlich wichtiger als die einzelnen Fahrer. Und Team Sky hat einfach einen Gehaltsspielraum, wenn man das jetzt mal so ein bisschen mit der NFL vergleicht. Da gibt's nämlich keinen Salary Cap oder ähnliches, das heißt keine Gehaltsobergrenze. Und Team Sky steht da ganz oben alleine an der Spitze. Ich glaube, die geben im Gegensatz zu so einem Team wie Astana, geben die fast das Doppelte an Gehältern aus oder können es machen, weil die einfach die Kohle haben. Und haben im Grunde genommen 3 Fahrer, die nur für Chris Froome fahren, die in jedem anderen Team selber Kapitäne wären. Und deswegen hat er gestern auch was gewonnen, beziehungsweise Zeit gewonnen, Chris Froome, weil er einfach Fahrer in seinem Team hat, die ihn einfach in diesen letzten Anstieg so reinfahren konnten und Aru komplett alleine war, weil sein Team einfach nicht stark genug ist.
Ja, okay.
Leider.
Das ist ja nicht so schön. Eigentlich hatte ich so ein bisschen gehofft, dass es vielleicht nochmal zumindest bis dann zum letzten Einzelzeitfahren spannend bleibt. Gut, vielleicht passiert da ja noch was.
Vielleicht. Es gibt noch 2, 3 Etappen in der kommenden Woche, die schön in den Bergen, in den Alpen sind, aber mal schauen.
Okay. Ja, dann wollen wir doch mal wieder zurück Richtung Football gehen. Und wir hatten ja schon vor 2 Wochen auch über ein bisschen über Fernseh Geschichten geredet, die sich mit Football beschäftigen. Und da habe ich jetzt zufällig Anfang letzter Woche festgestellt, dass All or Nothing jetzt auch in Deutschland verfügbar ist. Zumindest habe ich das vorher nicht gesehen. Ja, das ist so, ja, All or Nothing, für alle, die es nicht kennen, das ist von Amazon und NFL Film eine Serie, die immer, tja, einmal jetzt letztes Jahr, glaube ich, gestartet ist, ne, mit
Arizona.
Genau, mit Arizona. Und dieses Jahr, beziehungsweise sich im letzten Jahr wurde das gedreht und während der Saison bei den Rams, ja, halt mit der Saison der Rams befasst hat. Ja, das kann man sich ganz nett angucken, ne? Also es hat nicht wirklich viel mit Football zu tun, ist immer so mein Gefühl. Also das ist halt sehr viel so die Persönlichkeiten drumherum und dann immer so ein bisschen aufgebauscht. Also so richtig.
Ja, vor allen Dingen Football. Es ist ja auch so ein bisschen hinten dran, ne? Also ich meine, gerade im Football ist halt so, was letzte Saison war, ist eigentlich schon wieder relativ uninteressant. Klar, bei den Rams durch den Umbruch kann man auch sagen, dass es interessant ist, aber im Grunde genommen wäre es ja viel interessanter, wie es beispielsweise bei Hard Knocks ist, dass man quasi das aktuelle Training Camp oder so sehen kann. Das, weil, ja, ist jetzt nicht mehr allzu spannend, was die Rams letzte Saison gemacht haben.
Ja, es gab immer so lustige Bilder, als das veröffentlicht wurde, also als das bekannt gegeben wurde, dass sie bei den Rams All or Nothing drehen. Irgendwie dann diese Ankündigung quasi All or Nothing with the Rams oder so. Und dann gab es eine findige Twitter-Leute, die dann das Bild umgeändert haben, das All or rausgenommen haben und nur Nothing und Rams. Das fand ich sehr unterhaltsam. Traf es auf jeden Fall auch sehr gut. Ja. Und dann wieder dieser motivierende Spruch von dem ehemaligen Coach, der dann auch während der Saison gefeuert wurde mit Jeff Fisher, der dann angekündigt hat, bla bla bla, ich will nicht nochmal 7-9 gehen oder 8-8, wir sind ein verdammt nochmal besseres Team, wir müssen mindestens zweistellig in den Siegen sein und ja,
gut. Das hat man die letzten gefühlt 20 Jahre nicht geschafft.
Ja, erstaunlich, dass er echt noch sich da immer so lange halten konnte, ne? Und sogar letztes Jahr noch eine Vertragsverlängerung bekommen hat, ne? Also, ja, schon ein bisschen merkwürdig. Ja, und im gleichen Zug hast du mich dann eben darauf aufmerksam gemacht, dass Netflix mit der zweiten Staffel von Last Chance U am Start ist.
Genau.
Durchaus eine Serie, die ich sehr gut fand im letzten Jahr, die sich da um, ist das wieder dasselbe College?
Das ist quasi jetzt die nächste Saison mit neuen, Spielern, die auch zum College gekommen sind, wie immer natürlich Spieler, die sozusagen die dritte, vierte Chance dann da bekommen, mit verschiedenen Problemen da an das College kommen und dann eben versuchen, ihre Karriere oder ihre College-Karriere und spätere NFL-Karriere, wenn möglich, da nochmal einen letzten Push zu geben.
Ja, also ich fand das wirklich sehr interessant, weil es mal ein komplett anderer Einblick war, ne? Das war jetzt halt auch nicht so eine Division One School, wo dann irgendwie alles total unheimlich professionell ist. Das ist dann so etwas abgespeckter, würde ich mal sagen, in dem Moment. Und es wirkt auch so ein bisschen realer. Also ich habe die erste Staffel davon sehr gerne gesehen und kann sie nur empfehlen.
Ja, ist auf jeden Fall sehr gut, das stimmt, ja.
Ja, okay. Dann würden wir jetzt mal vorschlagen, dass wir zum einzigen wirklichen Nachrichtenpunkt kommen. Also wir haben noch so zwei, drei weitere, die so ein bisschen sind. Aber es sind wieder so ein paar Suspensions rausgehauen worden. Es wurden wieder ein paar Spieler gesperrt von der NFL. Und der bemerkenswerteste Name oder der bekannteste Name in dem Moment ist dann Michael Floyd.
Ja. Hatten wir ja schon angesprochen, was hattest du gesagt, welcher Tee war das in seinen Augen?
Kombucha, glaube ich.
Kombucha-Tee, ne? Ja.
Oder Kombucha, also irgendwie, ja.
Er war ja quasi fast im Grunde genommen unter Hausarrest, durfte keinen Alkohol trinken, wurde da immer wieder überprüft, unangekündigt. Und dann haben sie bei ihm 3 oder so Promille.
Ja, genau. Mehrmals auch, ne?
Mehrmals, ja. Jetzt ist es eben rausgekommen, nicht gerade überraschend, 4 Spiele gesperrt, Michael Floyd. Mike Zimmer hatte, glaube ich, also der Coach der Vikings, wo jetzt Floyd seit jetzt dieser Saison, also jetzt kommender Saison angestellt ist, gesagt, er vertraut ihm, beziehungsweise er achtet auch drauf, aber es ist natürlich die Frage, wie das da weitergeht. Ich kann mir vorstellen, dass er rausfliegt.
Das war auch so eine bescheuerte Aussage von ihm. Ich glaube, was habe ich gelesen, Mike Zimmer? Er vertraut ihm, aber hat ihm gesagt, wenn er ihn belügt, dann cuttet er ihn. Ne? Ja, ich mir dann so denke, okay, gut, ob er ihn jetzt belügt oder nicht, sobald er dann nochmal irgendwie schon auffällt mit Alkohol, wird er eh rausgeschmissen.
Vor allen Dingen kam,
das ist jetzt nicht unbedingt eine weitere Drohung.
Vor allen Dingen kam die Aussage ja, nachdem der Test schon raus war. Also,
ja, genau.
Also ich schätze mal, das war's für Floyd. Aber mal schauen, vielleicht sind die Vikings, die sind ja so, haben es ja wirklich nötig auf der Wide Receiver Position. Mhm. Vielleicht geben sie ihm doch noch die dritte, vierte Chance.
Ja, weiter mit Sperren. Es gab so, gibt so ein paar Gerüchte um Zeke Elliott, der ja immer noch diese Domestic Violence Geschichte von vor, bevor er überhaupt in der NFL war, oder?
Ja, vor der, bevor er gedraftet wurde.
Ja, die schwebt ja immer noch über seinem Kopf. Da gab es auch so ein paar Neuigkeiten, aber auch so keine richtigen Fakten. Ne? Das war irgendwie erst ein bisschen Gerüchteküchenmäßig. Ne?
Ja, die Sache ist, dass das Ding zieht sich eben schon so lange. Also seit im Grunde genommen untersucht die NFL ja schon, seitdem er in der Liga ist, das Ganze. Das heißt, er wurde ja letztes Jahr gedraftet von den Cowboys. Seitdem ist eigentlich die Liga dran, das zu untersuchen. Wie gesagt, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Es wurde jetzt juristisch nicht gegen ihn ermittelt, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil es da schon einige Beweise gibt. Aber die Liga kann das natürlich trotzdem machen und hat das getan. Ja. Und viele Experten haben schon lange vor ein paar Monaten gesagt, je länger sich sowas eigentlich hinzieht, desto logischer ist dann am Ende auch eine sozusagen Verurteilung durch die Liga. Und jetzt wird von bis zu 2 Spielen gesprochen, was jetzt natürlich noch relativ harmlos ist, aber könnte sein, dass jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, ich weiß es nicht genau, Ezekiel Elliott dann gesperrt wird.
Und der Hammer fällt. Ne? Ja, es ist auf jeden Fall, es ist auch nicht ganz unwichtig, weil die Cowboys einen relativ starken Start haben. Also sie spielen, glaube ich, erst gegen die Giants und danach gegen Green Bay. Ich bin mir nicht ganz sicher bei Green Bay. Wenn er da fehlt, das ist dann natürlich auch schon eine starke Schwächung. Ne?
Das ist eine sehr starke Schwächung, ja, aber er kann dann wahrscheinlich von Glück reden, dass es wirklich nur 2 Spiele sind.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, hat halt Glück gehabt, dass kein Video davon aufgetaucht ist. Ne? Dann willst du immer direkt mehr.
Ja, definitiv.
Ja, naja. Ja, Roger Goodell und gut, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Dann machen wir vielleicht irgendwann mal einen Roger Goodell-Podcast.
Ich habe gerade geguckt, nee, ist das erste Spiel gegen die Giants und dann spielen sie in Denver gegen die Broncos.
Ah, in Denver, okay. Ja, gut. Ja, okay, da nicht ganz so schwerer Stolperstein, aber einfacher
sehen. Ja, vor allem gegen die Giants. Ich meine, das ist das Spiel, was sie eigentlich direkt auch gewinnen müssten.
In der Division. Ja, gut, dann ist morgen der 17. Heute ist der 16. Sonntag, ich nehme das hier auf. Morgen ist die Deadline, um gefranchise-tagte Spieler quasi zu längeren Verträgen zu bewegen oder sie dazu zu motivieren, diese zu unterzeichnen. Und da gibt es noch 3 Namen, die nach wie vor ungesigned sind. Ja. Und zwar ist das zum einen Kirk Cousins von den Washington Redskins, Le'Veon Bell von den Pittsburgh Steelers und Trumaine Johnson von den Rams, über die wir eben auch schon ganz kurz in einer anderen Sicht gesprochen haben. Also es sieht, glaube ich, bei allen so ein bisschen so aus, als wenn das nichts mehr wird. Also ich habe, glaube ich, von Bell häufiger mal was gehört, dass sie da eigentlich relativ motiviert sind, aber irgendwie auch schon seit längerer Zeit nichts mehr.
Ja, es ist komisch. Ich weiß nicht, wo da das, was da intern das Problem ist bei Le'Veon Bell. Eigentlich ja von seinen Fähigkeiten her ein absoluter No-Brainer.
Ja, da gebe ich dir recht.
Den zu unterzeichnen. Es könnte sein, dass es da irgendwelche internen Bedenken gibt oder vielleicht auch seine Injury-History. Dass man vielleicht sagt, okay, wir wollen ihm jetzt nicht den dicken Vertrag geben, weil wir nicht wissen, ob er wirklich auch in den nächsten 3 Jahren in den wichtigen Spielen spielen kann. Ne? Also wir haben ja halt jetzt das letzte Spiel so in Erinnerung natürlich noch dieses Spiel gegen die Patriots in den Playoffs, wo eben viele gesagt haben, ja, hätten wir da Le'Veon Bell voll dabei gehabt, dann hätten wir vielleicht auch gegen die Patriots eine Chance gehabt, wie auch immer. Es ist natürlich nicht so unbedingt ein guter Standpunkt für ihn dann.
Ja, das stimmt. Und dann gab es ja auch noch die Weed-Geschichte, das war ja auch, ne, dass er mit Gras erwischt wurde, glaube ich. Mhm. Oder vertue ich mich da?
Ja, da war irgendwas, ja, ich, auch schon. Irgendwas war da, aber ich bin mir da nicht mehr sicher.
Ja. Ich glaube, im letzten Jahr war er doch im Opener gegen die Patriots gesperrt, oder? Oder war das vor 2 Jahren? Irgendwas muss da gewesen sein. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Sobald man da einmal gesperrt wurde und wenn man dann wieder auffällt, dann wird es schon wieder deutlich unangenehmer für das Team. Das sind natürlich dann auch neben den Verletzungsbedenken, die man da als Team hat, noch weitere Bedenken, wo man dann nicht unbedingt so einen ganz dicken, langen Vertrag unbedingt machen möchte. Und das kann man natürlich auch verstehen, wenn man dann als Spieler sich so ein bisschen disrespected fühlt, wie die dann immer ganz gerne das nennen. Ne? Ja, gut. wird man sehen, was dabei rauskommt. Also dass Kirk Cousins, das noch, das würde mich sehr überraschen, wenn da noch ein Vertrag zustande kommt. Also da gehen ja eigentlich mittlerweile alle von aus, dass er das Franchise-Tag ausspielt in diesem Jahr und dann im nächsten Jahr, ja, die Free Agency testet, ne? Also, ja.
Also da gibt es zumindest auch Berichte, dass die, dass es da intern echt wohl drunter und drüber geht und es eben nicht hinbekommen, da sich mit Kirk Cousins da irgendwie anständig an den Tisch zu setzen. Und gerade das Front Office, also die, weiß ich nicht, man liest es eben einfach nur, dass es da intern sehr, sehr schwierig sei. Warum, ja. Weshalb, kann man jetzt nicht unbedingt nachvollziehen, wenn man so einen Quarterback hat, aber okay. Wir hatten schon häufiger drüber gesprochen, dann wird es wahrscheinlich der Weg dann zu den 49ers nächste Saison geben. Ne?
Das ist das, was alle so jetzt im Moment denken. Ne? Mhm. Wäre mal interessant zu sehen, was passiert, wenn er jetzt wirklich mal so ein richtig, richtig, richtig gutes Jahr spielt und vielleicht sogar, stell mal vor, er wird jetzt den MVP-Titel gewinnen im nächsten Jahr. Was macht man dann? Gibt man ihm das dritte Mal das Franchise-Tag und zahlt ihm dann 36 Millionen für das Jahr?
Ja, gut, was also, anderes kannst du nicht machen, ne?
Ja, aber das ist ja auch, das ist ja unheard of, ne? Also das ist ja echt mal, das wäre mal sehr interessant. Also da wäre ich für, dass das passiert.
Ja, ich auch. Also das fände ich echt gut. Aber ja, die Chancen stehen jetzt nicht so hoch.
Ja, das stimmt, ja. Aber es wäre mal für Spektakel, wäre es mal lustig. Ja. Ja, dann haben wir noch so einen Punkt rausgeschrieben. Johnny Football, Johnny Manziel. Ich glaube, das können wir auch wirklich bei einer ganz kurzen Sache belassen. Hat gesagt, dass er ganz gerne wieder Football spielen will. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur die Überschrift gelesen, hatte gar keine Lust weiterzulesen, weil das so, ja,
uninteressant ist. Es ist uninteressant. Also ich habe auch nur so ein bisschen die ein, zwei Sachen gelesen. Er hatte wohl nach eigener Aussage, aber das sind auch so Sachen, die kann man eben nie nachprüfen. Also das kann man, gerade für uns ist es jetzt schwer, das irgendwie nachzuprüfen, zu gucken, ob das wirklich stimmt. Er hat einfach nur gesagt, er hat mit mehreren Teams aus der NFL Kontakt über eine mögliche Rückkehr. Wir wissen ja, dass Sean Payton von den Saints ihn während des Super Bowls Wochenendes wohl auch irgendwie interviewt hat. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Ding von Manziel, der jetzt irgendwie sich nochmal in die Schlagzeilen bringen will. Keine Ahnung.
Ja, ja, also der ist einfach toast. Also ja. Ich glaube, selbst wenn er sein, also die auch viel Probleme, die er hat mit seinem massiven Alkoholkonsum, der auch teilweise wohl auch an Alkoholismus grenzt oder auch deutlich drüber geht, das ist immer ein bisschen schwierig. Selbst wenn er das in den Griff bekommen würde, glaube ich nicht, dass da irgendwie auch sportlich so viel Upside ist, dass dann wirklich ein Team sagt, okay, wir riskieren das Ganze nochmal, weil das ja natürlich auch ein riesiges Medienspektakel ist und das viele Teams auch einfach nicht wollen, ne?
Definitiv. Also das wäre auch, ich würde mir auch, müsste mir auch hart überlegen, die Liga überhaupt noch zu supporten, indem ich mir irgendwie jedes Jahr den Game Pass kaufe für teuer Geld, wenn irgendein Team aus der Liga den zurückholt. Und ja, ich für mich eines der wichtigsten Themen überhaupt momentan die Colin Kaepernick-Sache, dass der immer noch keinen Vertrag bekommen hat. Mhm. Und dann so jemand wie Manziel, der, ja, keine Ahnung, also wenn der irgendwie auch nur eingeladen werden würde jetzt während des Training Camps, das wäre für mich schon echt ein absolutes No-Go.
Ja, ich sehe es nicht. Wir werden sehen, was draus wird. Aber naja, Johnny Manziel. Johnny Manziel. Ja, und dann haben wir nochmal eine kleine Nachricht von Richard Sherman bekommen, der in einem Interview, ich weiß nicht mehr, mit wem. Ach, bei den ESPYs hat er das gesagt. Ja. Okay. Zu Deadspin. Ja, hat er sich geäußert, dass die Spielervereinigung, also die NFLPA, bei den kommenden CBA-Verhandlungen, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, das ist quasi der Tarifvertrag, den die Spieler mit der NFL ausgehandelt haben, auch bereit sein müssen, wirklich zu streiken. Also wir hatten das ja 2011 gehabt bei den letzten CBA-Verhandlungen, dass die Liga quasi die Spieler ausgeschlossen hat. Das ist so also ein rechtliches Ding. Wie das sich genau unterscheidet, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber Mert hat gesagt, okay, die Spieler müssen tatsächlich vielleicht sagen, okay, wir streiken, wir verzichten auf unser Gehalt und bauen damit Druck auf, damit eine starke Position in den Verhandlungen einfach für die Spieler überhaupt möglich ist. Weil da gibt es schon so einige Dinge, die wo ich sehen kann, wo die Spieler mit unzufrieden sind.
Aha. Ja, definitiv. Ja. Also das ist ja das, da hattest du ja auch schon mal drüber gesprochen und wir hatten insgesamt hier im Podcast auch schon mal mehrmals drüber gesprochen, eben die das Salary Cap, das immer weiter nach oben geht, die Teams, die im Grunde genommen immer mehr Cash machen, immer mehr einnehmen, die Spielergehälter sich aber immer im Grunde genommen mit so einer Verzögerung von 2 bis 3 Jahren eigentlich erst wirklich an den Standard anpassen. Vieles natürlich auch befeuert jetzt durch eine sehr, sehr abgefahrene Free Agency in der NBA. Und in der NBA sind ja eben die Verträge voll garantiert, also fully guaranteed. Es sei denn, du gehst in Rente sozusagen, bekommst du die komplette Kohle, die dir in dem Vertrag gegeben wird. Und jetzt, ich glaube, Steph Curry von den Warriors, der irgendwie so einen 200-Millionen-Dollar- Vertrag gekriegt hat, der kriegt das halt, wenn er durchspielt, kriegt er die Kohle auf jeden Fall. Und das ist eben für die NFL natürlich nicht umsetzbar so, aber die Spieler sehen natürlich auch, dass sie das im Grunde genommen die Sportart Nummer 1 sind, aber eben die schwierigsten Vertragsverhältnisse haben.
Ja, also es gibt halt einfach das große Problem, dass es viel, viel mehr Footballspieler gibt als Basketballspieler im Team. Ja. Das ist einfach das große Problem. Auch wenn du ungefähr doppelt so viel an Gehaltsvolumen hast, hast du halt nun mal auch einfach 4 bis 4,5 mal so viele Spieler im Kader. Mhm. Da ist natürlich klar, dass dann nicht dieselben Top-Verträge zustande kommen können. Aber ja, das ist definitiv ein Punkt, worüber sich die Spieler ärgern. Und was auch noch so ein Problem ist, was ich auch als Punkt des Anstandes sehe, ist, dass die Teams ja nur verpflichtet sind, 90% des Salary Caps wirklich auszugeben. Oder 89% sind das. Ne? Die müssen ja über 4 Jahre 89% ihres Gehaltsspielraums ausgeben. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein starker Push der NFLPA kommt, dass man diese Zahl erhöht, vielleicht auf 95% oder so, dass wirklich dann auch zumindest alles genutzt wird. Ne? Ich hatte das ja bei Oakland gesehen, die jahrelang im hohen zweistelligen Millionenbereich immer Cap Space mit rübergenommen haben in die nächste Saison.
Ja, und da fragt man sich halt, warum, also wofür. Ne? Und es ist, glaube ich, so ein bisschen undurchsichtig auch, was die Teams insgesamt mit dem Geld machen. Ja, klar, ist nachvollziehbar. Also wenn die Spieler eben im Grunde genommen ihre Gesundheit auch jeden Sonntag und jedes Mal in der Woche im Training riskieren, wollen sie natürlich mehr davon haben. Logisch.
Ja, da gibt's so einige Dinge. Und auch die ganzen Relocation-Geschichten, dass die ganzen Teams umgezogen sind, das sind vielleicht auch nochmal Punkte, die für die Spieler-Association nicht so interessant ist, oder nicht so interessant schon, aber nicht so schön. Da gibt's auf jeden Fall was, und ich befürchte, dass wir dann, das müsste dann 2001 sein, die Saison, dass wir da auf einen Streik hinzulaufen, der wahrscheinlich dann auch ein paar Spiele kosten wird.
2001? Die
ganze Saison glaube ich nicht.
Ich war jetzt selber interessiert, wann das soweit sein wird. Also 2021, okay.
Ja, ich meine, dass das so ist, ja. Ja, passt ja auch. 2011 ist der Vertrag geschlossen worden und über 10 Jahre.
Ja, wäre natürlich schwer, ne? Also.
Aber das ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen hin. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit.
Vielleicht gibt es bis dahin noch mal einen Schiri-Streik. Dann kriegen wir noch mal die...
Oh Gott, nein. Nicht schon wieder die College-Schiedsrichter. Die waren so schrecklich.
Aber es war auch lustig ein bisschen.
Ja, es war auch lustig, das stimmt. Wenn ich mich da an diese Simultaneous Possession bei... Das war Green Bay gegen Seattle, glaube ich, ne? Wo irgendwie mit einer Hail Mary im letzten Spielzug... Weißt du noch, welche Spieler das waren? Das weiß ich nämlich nicht mehr.
Ich habe auch keine Ahnung, nee, ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, aber eine Hail Mary irgendwie geworfen wurde und dann sowohl Receiver als auch Verteidiger den Ball gefangen haben, die Schiedsrichter entschieden haben, ja, haben einfach beide den Ball gefangen und das wird ein Touchdown. Ja, das war schon sehr lustig. Das brauchen wir nicht nochmal. Ja, okay, dann sind wir unsere Liste hier soweit durch von dem, was wir machen wollen. Oder willst du noch was reinwerfen?
Nö.
Okay. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit der
NFC South.
Welche Division machen wir überhaupt? NFC South, genau. So, dann fangen wir jetzt mal direkt an, ohne weitere Umschweife, mit der AFC South. Felix, du machst wie immer den ersten Abriss der letzten Saison.
Genau. Also NFC South heute unsere letzte Division, die wir euch vorstellen möchten, den Ausblick geben möchten auf die kommende Saison und dann natürlich der Rückblick erstmal. Gewonnen wurde die Division in der letzten Saison von den Atlanta Falcons, die mit 11-5 abgeschlossen haben, gefolgt von den Tampa Bay Buccaneers mit 9-7, dann die Saints mit 7-9 und etwas überraschend abgeschlagen Carolina mit 6-10. Führte dazu, dass nur die Falcons sich für die Playoffs qualifizieren konnten und da dann relativ souverän erstmal durchmarschiert sind in der Divisional Round mit 36-20 gegen die Seahawks gewonnen haben und dann auch das Conference Championship Game mit 44-21 deutlich gegen die Packers gewonnen haben, um dann im sagenumwobenen Super Bowl gegen die Patriots zu verlieren mit 34 zu 28, Entschuldigung. Das alles nach, das wisst ihr wahrscheinlich, einer 28-3 Führung. So sah es aus. Jetzt der Blick auf die kommende Saison. Da nochmal der Hinweis auf den Spielplan. Die NFC South wird kollektiv gegen die NFC North spielen und gegen die AFC East. Also da wird es das Rematch geben, der Falcons gegen die Patriots. Und damit dann wieder zu dir, Christian. Du stellst uns die Falcons genauer vor.
Genau, ja, ich mache die Atlanta Falcons. Bisschen verwundert, muss ich sagen, eben nochmal kurz davon weg, dass der Season-Opener nicht Atlanta gegen die Patriots war. Da hätte man ja eigentlich schon mit rechnen können. Das ist ja schon immer ganz nett, wenn man so ein Super Bowl-Rematch hat, direkt immer zum Start der Saison, ne?
Ja, ich glaube, also da hatten wir schon mal kurz, glaube ich, mal angesprochen, ich weiß auch nicht mehr. Es geht wohl darum, dass die Falcons ja den neuen Dome haben, wenn alles passt. Genau. Man ihnen quasi das als erstes Spiel ein Heimspiel geben wollte, um den Dome einzuweihen.
Du hast recht, aber trotzdem ein bisschen schade. Aber ja. Gut, spielen werden sie so oder so gegeneinander. Insofern ist das ja auch nicht unbedingt schlimm. Ja gut, zur Saison der Falcons letztes Jahr. Es war eine schöne Saison, ne? Bis Anfang Februar lief alles wunderbar und man hat eine unheimlich starke Offense gehabt, die einfach geklickt hat bis zum geht nicht mehr, ne? Also Tevin Coleman, Devonta Freeman, die sich als Running Backs da richtig schön gezeigt haben und behauptet haben, und Matt Ryan, der mit seiner MVP-Season da einfach die Bälle um die, ja, die gegnerischen Verteidigung um die Ohren geworfen hat. Das war ein Traum, kann man so sagen. Die Defense war immer das Problem, weswegen auch die Falcons so lange Zeit nicht so richtig ernst genommen wurden. Gerade das Secondary war in der Regular Season sehr lückenhaft, was die ganz gut geschafft haben zu stopfen in der Postseason. Also das hätte ich auch gar nicht so mit gerechnet. Das haben sie ganz gut geschafft. Aber während der Regular Season waren sie echt, ich glaube, auf Platz 27, wenn man nach den erlaubten Punkten pro Spiele geht. Was auch ein bisschen daran lag, dass der Top-Cornerback von ihnen, Desmond Trufant, sich in der 9. Woche, glaube ich, verletzt hat und dann raus war aus der Saison. Also insofern, ja, war eine super Season. Was dann auch dazu geführt hat, dass in der Offseason nicht so viel gemacht wurde, weil man sich einfach gedacht hat, okay, gut, never touch a running system. Da hat man sich einfach nur so auf gewissen Positionen so ein bisschen verbessert, beziehungsweise auch mehr oder weniger nur ausgetauscht. Und zwar sind die bemerkenswerten Abgänge natürlich erstmal Kyle Shanahan, der Offensive Coordinator, der dann jetzt der Head Coach bei den 49ers wurde. Ist eine große Frage, inwiefern der Erfolg der Offense mit ihm in Verbindung gebracht werden muss. Oder ob das auch nicht sein Nachfolger, Steve Sarkisian, mehr oder weniger nahtlos da weitermachen kann. Das wird man sehen. Ich denke schon, dass Kyle Shanahan sehr gute Arbeit geleistet hat und dass die Offense ein bisschen leiden wird in der nächsten Saison, aber nicht massiv. Ja, weitere Abgänge. Dontari Poe ist weggegangen in der Free Agency. Das ist schon ein guter Spieler. Das ist auch schon ein Verlust, der nicht so einfach ist zu ersetzen, aber es ist kein Weltuntergang. Ach nee, Moment, jetzt habe ich mich total vertan.
Der ist gekommen. Entschuldigung.
Genau, der ist gekommen. Dwight Freeney, der ist in Ruhestand gegangen.
Ja.
Mit 37 Jahren, das ist ja auch wirklich so ein alter Hase gewesen, ne? Und Patrick DiMarco, den haben sie auch noch verloren. Erstmal die Verluste abhaken. Patrick DeMarco, der Fullback, der zu Buffalo, glaube ich, gegangen ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gut, das ist nicht so tragisch. Genau, und dann hat man halt mit Jontari Poe in der Free Agency noch, ja, einen guten, wie ich gerade schon sagte, aber nicht überragenden Defensive Tackle gesigned. Und ja, Jack Crawford, ja, als Defensive End weiß man, weiß nicht so genau, was man von dem wird erwarten können. Ja. Genau, ja, insgesamt hat man sich halt gedacht, okay, wir müssen erstmal nicht so viel machen. Gucken, wie die Offensive Coordinator Position weiterlaufen wird. Und dementsprechend ist da nicht so viel passiert. Im Draft haben sie sich Takaris McKinley geholt, ein Defensive End von der UCLA. Defensive End sicherlich eine Position, die auch angesprochen werden musste, um dann gegenüber von Vic Beasley noch mehr Pass Rush zu generieren. Ist auch ein guter Pick meines Erachtens. Aber ja gut, ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht ein Cornerback besser gewesen wäre, also Secondary ein bisschen zu stärken, weil ich nicht so überzeugt bin von dieser jungen Defense. Also die haben super gespielt in der ersten Hälfte und auch ein bisschen in das dritte Quarter hinein gegen die Patriots im Super Bowl. Aber ich weiß nicht, ob das so lange zu halten ist. Deswegen bin ich dann nicht ganz so überzeugt von. In der dritten Runde, in der zweiten Runde hatten sie dann keinen Pick gehabt. In der dritten Runde haben sie dann noch Duke Riley gedraftet, ein Linebacker von LSU, von der LSU. Ja, also da bin ich ein bisschen verwirrt. Also ist nicht so meine Lieblings-Offseason gewesen von den Teams, die wir hier so vorgestellt haben. Aber insgesamt sehe ich die Falcons nach wie vor als sehr gutes Team und schätze sie ein, dass sie im nächsten Jahr mit 12-4 abschließen werden. Also schon so ja, ein bisschen verlieren an Stärke, aber trotzdem, weil der Schedule auch nicht so stark wirkt von ihnen, insgesamt können sie das Ergebnis wohl halten. Und ich sehe sie dann mit Niederlagen gegen die Patriots in Carolina, gegen die Seahawks und einmal gegen New Orleans in Woche 16. So, das sind so die Sachen, die ich mir so ausgedacht habe.
Glaubst du denn, dass sie in den Super Bowl kommen können nochmal? Also, dass sie quasi ein Rematch schaffen?
Ja, also ich würde sich, Chance ist da, aber ich würde die so bei 15% würde ich sie, glaube ich, so ansiedeln.
Okay, das ist ziemlich genau. Also,
ja, ja. Okay, dann sage ich bei 13,87%. Nee, also ich glaube da nicht so richtig dran. Also da zum einen war das so eine devastating Loss. Also wenn man da so im Super Bowl abgefertigt wird, nachdem man sich schon als sicherer Sieger fühlt und dann auch irgendwie so zweifelhafte Entscheidungen trifft, das bleibt hängen. Also ich glaube nicht, dass sie total abstürzen, das glaube ich nicht, aber dass man das aus der letzten Saison so wiederholen kann, da habe ich doch meine Zweifel.
Okay. Hm. Gut, dann übernehme ich mal wieder und stelle die Tampa Bay Buccaneers vor. Eins der spannendsten Teams, finde ich überhaupt, von allen Teams, die wir so vorgestellt haben, weil da mit am meisten in meinen Augen Upside ist, also sozusagen nach oben hin sehr viel offen ist, sehr viel Luft nach oben. Die Buccaneers letzte Saison schon ziemlich vielversprechend gespielt, aber noch so ein paar Probleme gehabt auf jeden Fall, besonders in der Defense, finde ich, was es dann dazu geführt hat, dass sie noch nicht den ganzen Schritt nach vorne geschafft haben, aber haben sehr gut gespielt, finde ich, in vielen Spielen und gerade auch gegen Playoffs-Teams sehr gut gespielt und haben auch aufgrund dessen eigentlich nicht wirklich ja super viel gemacht. Also sie haben natürlich mit DeSean Jackson einen super Wide Receiver geholt, den sie jetzt mit Mike Evans paaren können sozusagen und mit Chris Baker noch einen guten, soliden Defensive End aus Washington und haben im Grunde genommen nur mit Mike Glennon den Backup Quarterback abgegeben, der jetzt ja vielleicht Starting Quarterback in Chicago ist und dann dazu noch im Draft in der ersten Runde den vielleicht besten Tight End des Drafts geholt mit O.J. Howard und in der zweiten Runde noch ein Safety, so ein bisschen vergleichbar finde ich mit Patrick Chung von den Patriots, ein Hard-Hitting Safety, der gut covern kann. Und das war auch wirklich so mit das größte Problem, finde ich, bei den Buccaneers in der letzten Saison und wird auch in dieser kommenden Saison schwierig sein, die Secondary. Also da hat man eigentlich bisher den Starting Safety ist Chris Conti, der ehemalige Chicago Bear Safety. Das ist jetzt nicht unbedingt so ein Name, wo man sagen würde, okay, krass, das ist ein guter Safety. Also und auch die Cornerbacks mit Brent Grimes oder Werner, die sind eben auch schon ein bisschen älter, nicht mehr unbedingt die Besten, wenn man so will. Und es hat sich auch niedergeschlagen. Also ich glaube, die waren, ich habe mir das mal rausgesucht, noch gegen den Pass im letzten Jahr, ich glaube, 23. oder 22. Team. Das ist natürlich schwierig, wenn man in so einer Division mit den Falcons irgendwie mithalten möchte. Aber was jetzt natürlich, glaube ich, nächste Saison voll einschlagen wird, ist einfach die Offense mit Jameis Winston. Dann haben sie eben Mike Evans, DeSean Jackson, Howard, den neuen Tight End, mit Jacquizz Rodgers und Doug Martin, zwei sehr gute Running Backs. Und eben, ja, diese Front Seven mit dem Anker Gerald McCoy als Defensive Tackle, das sind schon, ja, ist schon, wenn man das alleine sieht, ein super gutes Team. Wie gesagt, Frage ist, wie gut kann die Secondary das auffangen? Kann sich verbessern, so ein bisschen aus dem hinteren Drittel, zumindest so ins Mittelfeld der Liga, dann glaube ich, sind sie auf jeden Fall ein Playoff-Team und können wirklich auch es weit schaffen. Und deswegen, ja, würde ich sagen, vielleicht nach 2002, als sie da überraschend den Super Bowl gewonnen haben, dass vielleicht das Überraschungsteam der kommenden Saison und ich gebe ihm 11 Siege bei 5 Niederlagen. Das heißt, ein deutlicher Sprung. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Offense, glaube ich, sehr, sehr explosiv sein wird. Und ich sehe sie verlieren in der Division gegen die Falcons zweimal, weil ich da einfach sehe, dass die Secondary da nicht mithalten kann. Gegen Carolina, gegen die Lions, weil die ebenfalls sehr stark sind, was das Passspiel angeht, und gegen die Packers ebenfalls. Das heißt, das sind so 5 Niederlagen, die ich den Bucks gebe, aber sonst sehe ich sie einfach, wenn ich mir den Spielplan angucke, mich angucke, dass noch Dolphins, Chicago, Vikings, Cardinals, Bills, das sind alles Teams, da werden sie gewinnen und deswegen glaube ich, das wird das, ja, die Cinderella-Story der kommenden Saison, die Tampa Bay Buccaneers.
Ja, ich finde auch, Winston ist auch ein interessanter Quarterback. Also da kann ich das wohl sehen, dass sie da auch einen guten Sprung nach vorne machen könnten. Vor allem hat er jetzt auch wirklich ein paar neue Waffen bekommen, wie man im Englischen immer so schön sagt. Da könnte durchaus was gehen.
Ja, vor allen Dingen, das ist schon so diese Kombi, DeSean Jackson, Mike Evans ist vielleicht sogar das beste Duo in der Liga. Oder eins der besten auf jeden Fall.
Ja, also die sind auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Okay, ja, dann haben wir jetzt schon mal, ja, haben wir schon Platz 1 und 2? Ja, wahrscheinlich schon.
Wahrscheinlich.
Ja, dann mache ich jetzt mal mit den Saints weiter. Tja, die Saints, irgendwie, ich bin so ein, ich weiß nicht, habe ich das mit dir selber beredet oder im Podcast. Ich mag diese kleineren Quarterbacks. Ich weiß nicht warum. Also Stafford ist ja, glaube ich, auch nicht so groß, ne?
Ja.
Drew Brees, ich mag diese Werfbewegung von denen einfach irgendwie gerne. So ein bisschen so Slinging, irgendwie so von der Seite. Also ich mochte den immer gerne und habe mich auch so ein bisschen gefragt, warum die immer so unerfolgreich waren, weil die auch wirklich offensiv so unheimlich stark waren in den letzten Jahren, ne?
Ja.
Drew Brees hat jetzt auch im letzten Jahr wieder über 5000 Yards geworfen und das fünfte Mal jetzt schon. Und ich glaube, alle anderen Quarterbacks haben insgesamt nur viermal das geschafft. Also er ist jetzt, ja, also es ist verrückt, wenn man sich das so betrachtet, was da abgeht. Seit 2006 waren die Saints niemals schlechter als Platz 6 in Anbetracht der totalen Offensive. Also in dem Ranking der Offense, das ist schon, ja, einfach konstant, ne?
Ja,
Aber das Problem, was sie einfach haben, ist die Defense.
ja, und vor allen Dingen in der Offense müssen sie auch immer wieder neu machen. Also sie müssen sich
Ja.
immer wieder neu erfinden, weil einfach so viele gute Spiele einfach immer wieder abgegeben werden, ne?
Ja, das stimmt, ja. Wie hieß er noch, der Tight End, der bei Jimmy Graham,
Jim
der
Graham.
zu Seattle gegangen ist vor 3 Jahren oder so. Das war auch komisch, ne? So aus dem Nichts heraus.
Ja, und Brandon
Doch
Cooks ja jetzt
wegen
auch irgendwie so
Center.
ein bisschen aus dem Nichts raus.
Genau. Der ist jetzt auch weggegeben. Da komme ich dann gleich nochmal nach. Das ist schon so ein bisschen merkwürdig, ne? Aber das große Problem letztes Jahr war die Defense. Und nicht nur, nicht nur eine Position da, also der Secondary war fraglich, der Pass-Rush und die Linebacker-Position, also beziehungsweise die Tiefe, also die Backup-Leute. Das sind schon große Lücken, bei denen, ja, die so teilweise auch adressiert wurden in der Free Agency und im Draft, aber auch nicht komplett. Das ist so ein bisschen fraglich. Also erstmal die wichtigen Losse, also wichtigen Abgänge, und nicht zu viele Anglizismen hier reinschmeißen. Brandon Cooks wurde getradet zu den Patriots. War ja wirklich ein überraschender Trade, da haben wir auch schon mehrmals drüber geredet, dass man den mehr oder weniger besten Receiver abgibt. Das zeugt schon davon, dass man Vertrauen hat in das, was danach kommt, in Willie Snead, der auch so einer der Fanfavoriten ist, und Michael Thomas, der im letzten Jahr sein erstes Jahr gespielt hat und auch durchaus überzeugt hat. Aber das war schon überraschend. Ja, Jairus Byrd in Safety hat man gecuttet, glaube ich. Ist auf jeden Fall weg. Und dann, ja gut, der Rest jetzt Tim Hightower als Running Back, dass man den da ziehen lassen, das fand ich, ist jetzt nicht so wichtig. Und Tim Lelito als Offensive Lineman, das ist da nicht mehr so tragisch. Was man in der Free Agency getan hat, man hat Wide Receiver Ted Ginn gesigned, von Seattle weg. Nee.
Carolina,
ne? Ja, ich habe den gerade verwechselt mit Curse, glaube ich. Genau. Als Ersatz für Brandon Cooks, tja, es ist auf jeden Fall ein Downgrade, kein Upgrade. Die Frage ist, wie groß der Unterschied dazwischen ist und tja, wie viel er überhaupt mit Pässen versorgt wird, wenn man da halt doch ein starkes Receiver-Core sowieso schon vor Ort hat. Was sicherlich ein bisschen interessanter ist, ist das Signing von Adrian Peterson. Da kann man gespannt sein, was dabei rumkommt. Gerade weil New Orleans relativ viel mit dem Running Back in der Pass Protection spielt und das nicht unbedingt die Stärke ist von Peterson. Zumindest bisher war. Man wird sehen, vielleicht können sie es ihm noch irgendwie antrainieren. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, was daraus wird. Also, unwichtig. Linebacker-Position haben sie dann in der Free Agency auch noch ein bisschen adressiert und haben AJ Klein gesigned und Manti Te'o. Ja, das sollte insgesamt auf jeden Fall der Linebacker-Position helfen. Genau, und im Draft haben sie unheimlich viele Picks gehabt. Ich muss mal kurz 1, 2, 3, 4, 5, 6 Picks in den ersten drei Runden. Zwei in der ersten Runde. Den ersten Pick haben sie ausgegeben für Marshawn Lattimore, Cornerback von Ohio State. Ja, für viele Leute war er der Top-Cornerback in dem gesamten Draft, den sie an Position 11 noch haben kriegen können, womit sie wahrscheinlich auch nicht gerechnet haben und sich bestimmt sehr darüber gefreut haben. Spricht natürlich definitiv eine Schwachstelle an, die sie da gut mit abdecken können, nachdem sie ja Malcolm Butler nicht bekommen konnten von den Patriots. Das hat irgendwie alles dann doch nicht so geklappt, wie sie es gewollt haben. Dann haben sie noch einen Tackle gedraftet, einen Offensive Tackle mit Ryan Ramczyk. Das ist ein bisschen fraglicher Pick. Warum draftet man jetzt einen Tackle? Die O-Line ist jetzt nicht so das größte Problem. Das ist mehr so ein Pick in Richtung Zukunft. Ja, fand ich jetzt nicht so gut. Also ich hätte gesagt, okay, solange Drew Brees, der ist jetzt nun auch schon 38 Jahre alt, solange er noch spielen kann, sollte man ihn auch irgendwie versuchen, mit Waffen zu versorgen oder die Defense zu stopfen. Da fand ich das ein bisschen merkwürdig. Aber ja, in der zweiten Runde haben sie dann noch Marcus Williams gedraftet, ein Safety. Sicherlich ein ganz solider Pick, also damit kann ich mich wohl anfreuen. Und in der dritten Runde, okay, da gehe ich jetzt nicht mehr so drauf ein. Haben noch Trey Hendrickson gedraftet, Defensive End als Passwasher. Ist die Frage, ob er sich so schnell wird einbringen können. Aber insgesamt haben sie die Defense adressiert. Hätte durchaus meines Erachtens ein bisschen mehr sein können. Defense sollte besser sein als im letzten Jahr. Offense wird wahrscheinlich eh nicht gut sein, würde ich mal tippen. Deswegen komme ich dazu, dass sie dieses Jahr dann 9-7 abschließen werden und nicht mehr 7-9. Und ja, wo sehe ich mögliche Niederlagen? Also gegen die Patriots, gegen die Panthers, einmal gegen die Dolphins, ja, könnte ich mir vorstellen. Green Bay, Tampa Bay einmal. Nee, Tampa Bay habe ich sogar zweimal, beide Spiele gegen Tampa Bay. Und einmal gegen die Falcons, also da sehe ich sie splitten. Mhm. Ja, also 9-7 für die New Orleans Saints. Ich würde es mir wünschen, wenn ich es immer wieder in den Playoffs sehen würde. Also ich muss sagen, ich mag Drew Brees echt gerne.
Ja, ich mag ihn auch sehr. Ich mag auch insgesamt, wie sie spielen. die Aggressivität in der Offense, die sie an den Tag legen. Ja, ich bin, wie gesagt, ich finde es insgesamt, finde ich es immer sehr schade, weil wenn man sich anguckt, was du gerade eben auch sagtest, wie stark sie jedes Jahr in der Offense sind und wenn man sich dann einfach mal vorstellt, dass sie quasi, wenn sie jetzt einfach mal die Spieler, die sie so in den letzten Jahren abgegeben haben, wenn sie die alle mal für 4-5 Jahre zusammen gehabt hätten, dann wäre das ja eine Bomben-Offense, ne? Also dann würden die wahrscheinlich kaum Probleme haben. Das Lustige ist ja auch, dass sie ja häufig die Spieler abgegeben haben, um entweder dann die Offensive Line zu stärken, das war ja bei Jimmy Graham so, oder eben jetzt mit Brandon Cooks, ja, genau, versucht, die Defense zu stärken und da auch sehr viel Geld ausgegeben hat, zum Beispiel Jarius Bird, der Safety, den sie ja geholt haben, ich glaube aus Buffalo, sehr viel Geld gegeben haben und es hat nie funktioniert. Also das ist so ein bisschen schade. Also wenn es dann wenigstens funktioniert hätte und das Team insgesamt stärker wird, aber das war ja leider jetzt nicht unbedingt der Fall.
Ja, sie haben natürlich auch irgendwie, ja, Defense ist wirklich das Problem, ne? Geht durch viele Defensive Coordinator durch, können sich da nicht irgendwie auf, finden einfach kein Rezept dafür, ne? Ja. Das ist, mit einer passablen Defense wäre es ein Super Bowl Contender meines Erachtens, aber die fehlt halt im Moment.
Ja.
Und Drew Brees wird nicht jünger.
Nee. Jünger deutlich noch mit neuer Zukunft ist auf jeden Fall Cam Newton. Dann switche ich mal zu den Panthers. die Panthers für mich auf jeden Fall die Gewinner dieser News-armen Zeit. Denn die haben extrem gutes Social-Media-Management, habe ich den Eindruck. Also Cam Newton, es gab ja einen riesen Bohai um sein Video, als er im Locker-Room irgendwie so einen Pass geworfen hat. Da sind ja alle völlig ausgeflippt, weil er so einen 3-Meter-Pass geworfen hat. Dann hinzu kam noch sein
Video. Eine Schulter-OP hat er, glaube ich, gehabt nach der Season.
Schulter-OP. Ja. Dann hat er auch sein Party-Video von seinem Geburtstag. Dann die Khalil-Brüder haben dann auch noch mal ein Video daraufhin gemacht. Das Ganze wurde wohl auch in Team-Meetings gezeigt zur Belustigung. Also sie konnten zumindest da in dem Bereich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sportlich sieht es nicht ganz so gut aus, finde ich. Schon angesprochen, Khalil, die beiden sind jetzt zusammen, die beiden Brüder. Man hat da Matt Khalil aus Minnesota geholt als Left Tackle. Dringend notwendig, weil die Offensive Line doch wirklich nicht stabil war, beziehungsweise wirklich sehr, sehr schlecht gespielt hat in der letzten Saison. Auch aus Minnesota hat man da noch Captain Munnersen geholt, ein guter, solider Corner. Und Julius Peppers kriegt quasi nochmal ein Abschiedsjahr, schätze ich, bei seinem Team, den Carolina Panthers. Aus Green Bay ist er gekommen. Du hast es angesprochen, Ted Ginn Jr. ist gegangen. Der hat eigentlich ganz gut gespielt letzte Saison, also interessant. Dadurch, dass man ja mit Calvin Benjamin ja auch ein paar Probleme hatte, dass man den hat gehen lassen. Mike Tolbert, der Fullback / Running Back, ist nach Buffalo. Coney Ealy ist zu den Patriots. Das sind schon natürlich harte Abgänge. Mike Remmers, der Right Tackle, ist dann auch nach Minnesota. Das war im Grunde genommen so ein, wenn man so will, so ein Tausch. In der ersten Runde hat man dann im Draft Christian McCaffrey geholt, einer der polarisierendsten Running Backs auf jeden Fall, der sehr für eine rosige Zukunft auf jeden Fall steht, was das Running Game angeht, was ja für die Panthers auch sehr, sehr wichtig ist von der Spielphilosophie her. Bin ich mal gespannt, ob er wirklich den Hype irgendwie auch auf dem Platz umsetzen kann.
Ja, das war schon ein großer Hype, ne?
Ja, also es wurde ja schon davon gesprochen, so der neue Marshall Faulk und was weiß ich und seine Instagram-Videos und es ist sehr viel drumherum passiert. Also ich bin mal gespannt auf ihn. Und dann hat man noch einen Wide Receiver geholt in der zweiten Runde, so ein bisschen als Ersatz für Ted Ginn mit Samuel Curtis und danach so ein bisschen Offensive Line, Defensive Line noch verstärkt. Fakt ist, die Secondary bleibt seit dem Abgang von Josh Norman im Grunde genommen so ein bisschen schwarze Schaf, sage ich mal, des Teams. Da fehlen mir einfach die Spieler, die einfach One-on-One covern können. Das hat man gesehen bei den Panthers jetzt im letzten Jahr, dass sie einfach niemanden hatten, der wie Josh Norman 1-1 Duelle spielen kann. Und deswegen mussten sie sehr viel umstellen, mehr Zonenverteidigung spielen, was ihnen nicht so gut gelegen hat. Da bin ich gespannt. Auch der Pass Rush ist jetzt nicht unbedingt stärker geworden. Ich weiß nicht, ob Julius Peppers da nochmal anknüpfen kann an seine erfolgreichen Tage in Carolina.
Und nochmal den jungen Brunnen finden kann.
Den jungen Brunnen, ja. Und dann eben so die Prunkstücke des Teams, Cam Newton, Luke Kuechly, die sind auch ein bisschen so ein Fragezeichen. Einerseits Cam Newton, er kriegt zu viel auch auf die Socken, ist zu viel verletzt. Das gleiche für Kuechly, der so eine extrem aggressive Spielweise hat, dass er eben auch diese Generschütterung im letzten Jahr hatte, wo ich kurz den Eindruck hatte im Spiel selber, ich habe das Spiel geguckt, das war's für ihn. Also für immer. Weil er wusste sofort, er hat eine Generschütterung, er wusste, es ist irgendwie die zweite oder dritte in seiner Karriere und er hat ja wirklich Rotz und Wasser geweint. Und ich hatte kurz den Eindruck, dass er selber für sich schon gedacht hat, oh Gott, das könnte es für mich gewesen sein. Er ist jetzt zurück, ich bin extrem gespannt. Also wenn die den nicht haben, ist im Grunde genommen schon fast Game Over. Weil er einfach mit Abstand der beste Linebacker ist, finde ich, in der Liga, auf der Position. Das sind so wirklich große Fragezeichen, die ich habe, was bei den Carolina Panthers dem gegenstehen, gegenüber die Stärken. Natürlich Cam Newton und Kuechly, wenn er gesund ist, mit Thomas Davis, dieses Duo auf der Linebacker-Position. Mhm. Kevin Benjamin, da gibt's immer wieder, die Gewichtsprobleme auch und auch Verletzungsprobleme. Aber wenn er fit ist, ist er auf jeden Fall eine Bank. Und Greg Olsen natürlich der Top Thailand, der übrigens auch gerade so ein bisschen aufmuckt, so ein bisschen, weil er eben sich unterbezahlt fühlt. Da bin ich auch mal gespannt, ob die jetzt noch im Training Camp ihm einen neuen Vertrag geben können, weil er verdient, glaube ich, nur 6 Millionen im Jahr oder so, was für ihn und seine Leistung nicht unbedingt entsprechend ist.
Ja, Thailand sind chronisch unterbezahlt in der Liga.
Ja. Das stimmt. Ja, und dann würde ich sagen, Christian McCaffrey kann auch eine Stärke seines Teams. Aber da bin ich mal gespannt. Aber es sind mir insgesamt zu viele Fragezeichen, besonders was die Secondary angeht, die Verletzungsprobleme aus den Vorjahren. Deswegen gebe ich ihnen zwar ein bisschen mehr als in der kommenden Saison, aber ich sehe sie nur bei 8-8. Also in der Division sehe ich sie 3-3. Sowohl Niederlagen als auch Siege gegen die Division-Gegner. Aber außerhalb der Division sehe ich sie noch gegen die Patriots verlieren, gegen die Lions, die Eagles und dann bin ich mal gespannt. Also gibt es auch noch Teams wie die Packers, da werden sie wahrscheinlich verlieren, schätze ich jetzt mal. Deswegen 8-8 für mich die Carolina Panthers in der kommenden Saison.
Ja, das kann ich sehen. Also was mich bei den Panthers irgendwie interessiert ist, wie man weiter mit Cam Newton umgeht, weil man, ich glaube, ich habe das irgendwie auch mal gelesen, dass sie versuchen wollen, ihn mehr zu so einem Pocket-Passer zu machen und ein bisschen das agile, mobile, diese Read-Option-Plays so ein bisschen rausnehmen wollen, um ihn auch einfach zu schonen, weil du kannst nicht einem Quarterback immer so viel Druck aussetzen und so viele Hits geben lassen, dann hast du nicht so lange was von ihm.
Ne? Ja, eben.
Und wie er diesen Wandel auch hinbekommt, ob er das wirklich schafft, wirklich dann so ein guter Pocket-Passer zu werden, dass er dann auch ohne die Read-Option-Plays quasi auf dem Level bleibt, das ist für mich sehr interessant. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das wohl entwickeln wird.
Ja, das bin ich auch. Und wie gesagt, ich sehe sie einfach noch nicht da, wo sie vor 2 Jahren waren.
Ja, das da widerspreche ich dir nicht. Ja gut, dann haben wir im Prinzip dieselbe Tabelle dann wie letztes Jahr, oder? Vertue ich mich?
Genau, wir haben dieselbe Tabelle, ein bisschen anderer Ausgang, genau. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dann die Buccaneers es auch in die Playoffs schaffen. Mit 11-5.
Aber ja, warum nicht? Ja, cool. Damit sind wir dann auch mit unseren Division und deren Vorstellung soweit durch. Wir haben jetzt tatsächlich in den letzten 8 Wochen alle Division einmal vorgestellt. Ah. Alle Divisions und müssen uns dann mal überlegen, was wir so als nächstes Projekt, Nebenprojekt da machen oder ob dann die nächsten Folgen einfach nur ein bisschen kürzer werden. Ja. Ich glaube, wir hatten nochmal da so drüber gesprochen, dass wir vielleicht selber so ein kleines Power-Ranking machen wollen oder so. Mal gucken, wie wir das zeitlich hinkriegen und ob wir das noch vor den Training Camps machen oder wenn dann die Training Camps am Laufen sind. Genau, nächste Woche fangen die Training Camps an.
Stimmt.
Also nicht morgen, sondern nach Tagen. Das heißt, da wird es dann wahrscheinlich wieder ein paar mehr Nachrichten geben. Tragischerweise wahrscheinlich hauptsächlich Verletzungsnachrichten und nicht irgendwelche anderen Geschichten.
Ja, genau.
Aber das ist, so ist natürlich nur mal die NFL, ne?
Ja.
Genau.
Aber wie gesagt, wenn irgendwie jemand sagt so, hey, Power Ranking wäre gut darüber oder sprecht doch mal generell darüber oder eine neue Reihe, Vorschlag, ja, Kommentare,
stimmt,
immer gerne an uns senden, dann versuchen wir das einzubauen.
Stimmt, Felix, da rettest du mir gerade ein bisschen den Popo. Ich als Host muss natürlich dann auch sagen, ja, folgt uns bei Twitter, GFA Pod, findet uns bei Facebook, GFA Pod, ohne den Underscore. Besucht uns auf unserer Homepage gfapod.blog.
Oder schreibt uns einen Brief.
Schreibt uns einen Brief, ja. Das könnt ihr natürlich auch machen. Wenn ihr spitzfindig seid, findet ihr bestimmt auch eine Adresse von uns heraus. Ja, also immer gerne Kommentare, Wünsche oder was auch immer. Richtet sie an uns. Und wir werden sie nach besten Möglichkeiten dann denen auch nachkommen. Okay, Felix, hast du noch was du von der Seele loswerden willst?
Ja, das würde alles den Rahmen sprengen. Ich spare es mir auch für die nächsten Wochen, für die nächsten Episoden.
Wir haben bestimmt noch mal irgendwie mal ein bisschen Zeit. Ne? Gut, Felix, ja, dann bedanke ich mich herzlich bei dir.
Ja, ich danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Und wir sehen uns, beziehungsweise hören uns nächste Woche.
Bis dann, ciao.
Bis dahin,